Gut, also wir fangen an. Guten Mittag zusammen. Ich erinnere nochmal daran, dass wir uns im Stoffendspurt befinden. Das heißt, wir machen jetzt diese Woche die letzte Inhaltswoche und dann kommt nächste Woche eine ganz, ganz wichtige Woche am Montag mit der Fragestunde und am Dienstag mit der Probeklausur. Bitte beachten Sie, dass keines von beiden aufgezeichnet wird. Wir dürfen ja sowieso nicht abbilden, was Sie fragen. Das heißt, wir müssten sowieso die ganze Zeit unsere Diskussion in zwei schneiden und da würde dann gar nicht so viel übrig bleiben. Das heißt, das ist wirklich exklusiv für die Anwesenden. Kommen Sie in diese Fragestunde, aber die meisten, die hier sind, sind ja sowieso die, die eigentlich eh immer hier sind. Sagen Sie es vielleicht auch denen, die nicht immer in die Vorlesung kommen und sich die anschauen. Die Fragestunde wird nicht aufgezeichnet. Das heißt, Sie sollen kommen und Ihre Fragen stellen. Was auch ganz, ganz hilfreich ist immer, ist, wenn Sie mir die Fragen vorab schicken, weil dann kann ich geschickte, möglichst hilfreiche Beispiele aussuchen, mich darauf vorbereiten, wo so die Fallstricke sein können. Das heißt, klar, wenn Ihnen währenddessen was kommt, dann kann ich die Frage hoffentlich auch so beantworten, wenn ich sie gleich verstehe. Aber wenn Sie mir die Fragen vorher schicken, dann weiß ich zum Beispiel auch, was jetzt ganz besonders Probleme gemacht hat, was wir ganz besonders nochmal ansprechen müssen, wo genau die Probleme waren und so weiter. Das heißt, ganz, ganz einfach per E-Mail schreiben Sie an mich, oh, können Sie bitte nochmal Knappsack erklären oder ich habe nicht verstanden, warum bei Quicksort diese I und J aufeinander zulaufen oder sowas. Also so konkret wie möglich, aber wenn es Ihnen völlig schleierhaft ist, können Sie gerne nochmal sagen, also bitte nochmal unbedingt den Unterschied zwischen Selection Sort und Insertion Sort. Ja. Nee, es gibt nächste Woche kein Übungsblatt. Also es gibt heute ein Übungsblatt, was Sie am nächsten Montag abgeben. Dann gibt es aber kein neues.
Spricht ja mal nichts für die Prüfung.
Ja, ich meine, die
also Sie wollen ja, dass man sich vorbereitet.
Ja, ich will aber vor allem, also auf die Prüfung sich vorbereiten, aber über Weihnachten auch vorbereiten. Das Problem ist, wenn ich jetzt schon kein Übungsblatt mehr machen würde, dann hätte ich gar nicht mehr die Möglichkeit, dass Sie nochmal Knappsack und diese Sachen üben. Also ich muss mich schon auch so ein bisschen am Stoff orientieren und sagen, also das muss schon nochmal gemacht werden. Und wir hatten ja letzte Woche echt noch Stoff, der noch abgefragt werden muss. Das heißt, es gibt heute noch ein Übungsblatt, was Sie auf nächste Woche machen. Das ist aber mehr so ein Durchführblatt, also nicht mehr so knackig wie die letzten zwei jetzt. Und dann bleibt Ihnen trotzdem genug Zeit, sich auf die Prüfung vorzubereiten. Was es dann nicht gibt, ist am nächsten Montag ein Übungsblatt über die Weihnachtsferien. Da sollten Sie wirklich an dem arbeiten, was Sie gemerkt haben, was Sie noch nicht können. Was ich auch vorbereitet habe, sind so ein paar weitere Aufgaben mit Musterlösungen. Die kann ich dann ins ILIAS laden. Zum Beispiel hatten wir ja Quicksort bis jetzt nur auf Listen und noch nicht auf Arrays und solche Sachen. Die liegen dann im ILIAS. Dann können Sie die zu Hause mal so durchprobieren, aber ohne den Druck, das machen zu müssen. Da war noch eine Frage. Nein, die ist nicht verpflichtend, aber ich würde es Ihnen wärmstens, allerwärmstens empfehlen, die zu schreiben. Die sieht genau aus wie die Klausur, genau gleich, die hat das gleiche Deckblatt, dann haben Sie es schon mal gesehen, die hat den gleichen Aufbau. Das heißt, es sind 4 Aufgaben, a 10 Punkte. In der Klausur wird es 9 Aufgaben mit je 10 Punkten geben. Sie werden 40 Minuten Zeit für diese 40 Punkte haben, genauso wie in der Klausur, dann später 90 Minuten für die 90 Punkte. Die Aufgaben werden zum größten Teil alte Klausuraufgaben wieder sein. Das heißt, diese Art von Aufgabenstellung und was gibt wie viele Punkte und dann hinterher, also Sie werden die abgeben nach 40 Minuten, Sie werden die also aufhören zu schreiben nach 40 Minuten und dann besprechen wir die. Und ich sage Ihnen dann auch, da hätte ich jetzt so und so viel abgezogen und das wäre jetzt ein Wiederholungsfehler. Das heißt, Sie wissen nicht nur, wie ich meine Fragen stelle, sondern auch, wie ich korrigiere. Und das ist wirklich ganz hilfreich und das kann man sich auch nicht so gut von anderen erzählen lassen, sondern das sollte man am besten selber gemacht haben. Aber da Sie die Klausur, also Sie schreiben da keinen Namen drauf, sondern Sie geben die auch hinterher ab. Das ist aber nur für mich, damit ich nochmal sehe, wo Sie die großen Probleme waren. Ich erstelle dann immer eine kleine Statistik und gucke, welche Aufgabe ist wie gut ausgefallen und so weiter. Wie viele hätten denn bestanden? Solche Sachen, das machen wir dann nach Weihnachten. Und deshalb sammle ich die ein. Und auch dafür wäre mir ganz wichtig, dass Sie das Ganze ernst nehmen, weil das bildet für mich so ein bisschen den aktuellen Wissensstand ab und wo die Probleme noch sind und sowas. Also Montag Fragestunde. In dieser Fragestunde sage ich dann auch immer mal gerne so Sachen wie, das ist zum Beispiel eine schöne Klausurfrage oder, also das ist schon immer sehr hilfreich, dann da zu sein. Gut, also der Stoff, der jetzt diese Woche noch übrig bleibt, der füllt erfahrungsgemäß eigentlich nicht ganz zwei Vorlesungen. Das heißt, ich habe den jetzt so ein bisschen halbiert und wir machen jetzt einfach die eine Hälfte heute und wenn wir halt ein bisschen früher fertig sind, dann freuen wir uns und gucken, wie viel Schnee noch draußen liegt und machen morgen die andere Hälfte. Das heißt, kann sein, dass wir nicht die ganzen anderthalb Stunden voll machen, aber da sind Sie bestimmt auch nicht böse. Weil also jetzt noch mit dem Thema, was eigentlich für nach Weihnachten gedacht ist, eine halbe Stunde lang anzufangen, ist totaler Schwachsinn, weil das ist theoretische Informatik, das ist einfach nochmal was ganz anderes, eine ganz andere Denke und das heben wir uns auf und das passt wunderbar in die Zeit, die wir nach Weihnachten noch haben. Genau. Also heute nochmal Inhalt, allerdings wenig so Mitknobel, Mitdenkinhalt, sondern eher so ganz viele Informationen. Ich versuche ab und zu mal, also was ganz interessant ist an dem Thema, wir werden jetzt ganz viele Beispiele in ganz anderen Programmiersprachen sehen. Das heißt, Sie machen ja mit dem Herrn Fuchs Java und Sie werden auch hier noch viel Java machen. Sie werden natürlich auch noch ein paar andere Programmiersprachen kennenlernen im Laufe des Studiums. Ich mache zum Beispiel in Big Data und Scripting habe ich immer Python gemacht. Das war noch ganz cool und da gibt es... Ich glaube, C kriegen Sie auch noch klar in der Informatik 3. Und was Sie jetzt sehen, sind so ein paar ganz einfache Beispiele. Und es ist eigentlich immer ganz spannend, wenn man eigentlich eine ganz andere Programmiersprache kann, die dann zu lesen, weil man sieht dann Unterschiede oder man merkt aber trotzdem, also vor allem bei den imperativen Sprachen, dass man eigentlich schon versteht, was da steht, obwohl man gar nicht diese Programmiersprache kann. Und das ist immer ganz nett. Also da werden wir dann so ein bisschen dran rumknobeln können, so was machen die denn da gerade überhaupt und wo sind die Unterschiede. Gut, steigen wir mal ein. Also Programmierung ist das Thema. Was wir uns anschauen, die sind die sogenannten verschiedenen Programmierparadigmen. Also Programmierung ist für Sie wahrscheinlich jetzt auch im Programmierkurs 1 sowas Imperatives, also ein Befehl nach dem anderen, von oben nach unten. Es gibt aber auch Programmiersprachen, die funktionieren ganz anders. Also ganz prominent natürlich, was Sie im zweiten Semester haben, SQL. Da sagen Sie ja nur, was Sie wollen. Und dann muss das halt übersetzt werden und ausgeführt werden und dann Ihnen das Ergebnis zurückgegeben werden, obwohl Sie gar nicht gesagt haben, wie er es machen soll, sondern nur, was Sie wollen. Das Ganze nennt man dann deklarativ, also Sie sagen, was Sie wollen und nicht, wie es gemacht werden soll. Und sowas schauen wir. Also das sind so unterschiedliche Paradigmen. Gut. Also das ist das Menü für die nächsten zwei Tage, so ein paar grundlegende Sachen. Und interessanterweise ist die Hälfte schätzungsweise so hier. Einfach weil die ersten beiden Themen ein bisschen ausführlicher sind und dann was funktionale Programmierung, was logische Programmierung ist und so weiter, kratzen wir nur an. Auch das kratzen wir nur ganz bisschen an, weil das ja nochmal als eigenes Kapitel ganz am Schluss der Vorlesung kommt. Also wie kann ich dann jetzt Parallelität ausnutzen? Und dann noch so ein paar weitere Kategorien. Das ist schon so eine Hinführung aufs nächste Thema. Die werden wir auch zumindest anschneiden, dann aber als Einstieg im nächsten Semester auch nochmal kurz wiederholen. Gut, also grundlegendes erstmal, was ist überhaupt eine Programmiersprache? Also eine Programmiersprache ist eine Sprache, das heißt, kann man irgendwie in die natürliche Sprache, die wir auch haben, übersetzen. Das haben Sie ja schon kennengelernt, wenn wir so Prosa-Algorithmen formuliert haben und dann im Pseudocode, dann wurde es so halbformal. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir sehr viel formaler sein müssen. Sie können nicht einfach irgendein Wort, was man jetzt im Englischen als dieses Wort verstehen würde, hinschreiben und der tut das dann. Ganz witzig, ich habe ja eine kleine Tochter, jetzt kommen wieder die Anekdoten, die ist jetzt 10 und die hat so mit 9 angefangen, so ein ganz bisschen Java zu programmieren. Muss schon sein, wenn die Mutter Informatikerin ist. Da hat sie nämlich so ein Lego Mindstorm gekriegt. Und ich habe ihr das mal so ganz blauäugig hingestellt und einen Computer hingestellt und habe so ein kleines Beispiel ihr gezeigt. Und dann hat die angefangen und hat versucht weiter zu programmieren und hat aber einfach, also sie spricht auch Englisch, hat einfach so englische Wörter darunter geschrieben, weil sie dachte, na, der Computer wird schon verstehen, was ich da von ihm will. Das heißt, sie hat dieses Konzept, dass das so ein Schlüsselwort ist, das der Computer auch kennen muss und interpretieren können muss, das hat sie noch nicht verstanden gehabt. Und das fand ich so ein Aha-Erlebnis, weil man, weil das erklärt, dass man noch nicht diesen Schritt genommen hat zwischen die Sprache muss so formal und so genau an einem Schema entlang sein, dass der Computer das auch interpretieren kann. Also vielleicht hält sie die Computer für deutlich intelligenter, als sie es tatsächlich sind. Gut, also es gibt eben diese sehr formale Sprache, die Schlüsselwörter hat. Wenn ich irgendwas tun will, dann muss es eine Methode geben, die auch genauso heißt und genauso geschrieben wird und so weiter. Und nur dann kann ich das Ganze machen. So, wie das dann geschrieben wird, kann relativ beliebig weit weg und relativ nah am Maschinencode liegen, also das, was dann tatsächlich die Befehle sind, die von der Maschine ausgeführt werden können. Da gucken wir auch nachher nochmal neuer drauf und der Prozessor muss es dann machen können. Die Programmiersprachen sind also oft so eine Zwischenebene zwischen dem, was die Maschine tatsächlich machen soll und dem, was ich als Mensch verstehen und schreiben soll. Und da gibt es verschiedene Stufen, also relativ gut verständlich und nicht ganz so gut verständlich. Das werden wir dann auch an den Beispielen nachher sehen. Gut, wie funktioniert das Ganze? Also hier, das ist ein bisschen geschachtelt. Als Graphenzeichner würde ich den Graphen jetzt nicht so toll finden, aber eigentlich muss ich ihn nochmal neu zeichnen irgendwann. Also hier fängt es an, das ist der Programmierer. Und der Programmierer, der benutzt zum Programmieren irgendeinen so Quellcode-Editor, also irgendeine Umgebung, wo ich möglich noch mit so ein bisschen Highlighting sehen kann, was ich jetzt hier gerade tue. Und da schreibe ich meinen Code drin. Und was ich dann kriege, ist ein Quellcode in einer Programmiersprache. Und jetzt gibt es zwei unterschiedliche Alternativen. Dieser Quellcode wird entweder kompiliert, so wie bei Java, und dann halt ein Maschinencode erzeugt, der dann ausgeführt werden kann, oder er wird direkt interpretiert, wie zum Beispiel bei Python. Ja, und dann führt mein Prozessor das aus. Und dann kann das Ganze irgendwie über ein Gerät wieder an den Benutzer zurückgegeben werden. Also über eine Ausgabe wird das Ergebnis ausgegeben und so weiter. Ja? Also so ist so der Fluss vom Programmierer bis zum Benutzer, der dann wirklich sieht das Ergebnis von dem, was der Programmierer da programmiert hat. Warum Programmiersprachen? Also auf der einen Seite, ich habe vorhin schon gesagt, es gibt so diese Ebenen, also auf der einen Seite soll es von der Maschine ausführbar sein, das heißt irgendwie zumindest effizient übersetzbar in Maschinensprache und das ist realisiert über so ganz formal streng definierte Sprachen, also auch was darf zu was evaluiert werden und so weiter. Was genau eine kontextfreie Sprache ist, genau das lernen wir nach Weihnachten, weil da gehen wir in die Theorie dahinter rein, wie sind denn solche Sprachsysteme intern aufgebaut, weil da liegt natürlich auch so ein bisschen ja, mathematisch-theoretischer Grund drin. Auf der anderen Seite soll natürlich für den Menschen lesbar und auch schreibbar sein, ist also so eine Zwischenstufe. Und das, was tatsächlich im Computer passiert, wird ganz stark abstrahiert. Das werden wir uns nachher auch noch anschauen, was da genau alles wie weit abstrahiert wird. Also natürlich weiß ich zum Beispiel nicht ganz genau, von welcher Speicherstelle das jetzt gerade irgendwie wie geladen wird, dann über was miteinander verglichen und so weiter, sondern das ist alles abstrahiert. Es ist sehr oft angelehnt an die natürliche Sprache, eben um diese Lesbarkeit zu gewähren. Und genau das schauen wir uns jetzt an, wie sieht diese Abstraktion aus, nämlich der Daten zum Beispiel oder auch der Abläufe. Also fundamentale Datenabstraktion. Was der Computer kennt, ist eigentlich nicht das Datum oder die Daten selbst, sondern das hat halt irgendwelche Speicheradressen. Die sind in der Regel ein Byte groß, also pro Byte. Und ich habe im Speicherbereich meines Computers, auch das haben wir schon mal angesprochen, so diesen Programmdaten-Stapelspeicherbereich. Und mein Datum, also meine Daten, werden haben einen bestimmten Typ. Das heißt, es kann durchaus sein, dass da in Bits genau das Gleiche steht, aber je nachdem, was ich dem sage, was das jetzt für ein Datentyp ist, wird das eben unterschiedlich, kriegt das eine unterschiedliche tatsächlich einen unterschiedlichen Wert. Also haben wir ja schon ganz viel uns angeschaut, ganze Zahlen, Introit, Byte, Zeichen und so weiter, Wahrheitswerte. Der Speicherplatz bekommt erst durch die Deklaration zugewiesen, was jetzt dieses Bitmuster, was ich da gespeichert habe, als was es interpretiert werden muss. Genau. Und wie genau der Speicher organisiert wird, also welches höherwertige und so weiter jetzt wo gespeichert wird, also da haben Sie ja bestimmt in der Little Endian, Big Endian haben Sie vielleicht in Rechnersystemen und Netze schon mal drüber gesprochen oder werden es noch. Also als Programmierer interessiert mich das nicht, wie das intern realisiert ist im Speicher, also wie da die Organisation ist. Genau, das ist die die Datenabstraktion und jetzt haben wir noch die Struktur dieser Daten. Auch das ist abstrahiert. Also wir haben ja ganz viele Datenstrukturen schon kennengelernt und Zugriffsmethoden und so weiter. Wenn ich das dann benutze, dann tue ich es natürlich einfach nur und mir ist egal, wie das Ganze jetzt implementiert ist. Und auch zum Beispiel, wie so ein Objekt im Speicher aufgebaut ist, das ich jetzt hier so anlege, das ist mir auch relativ egal. Also wo jetzt genau die Referenz auf die Klasse und so weiter, wie angeordnet sind. Das ist mir auch egal. Auch das ist abstrahiert. Das nutze ich einfach. Das ist ganz interessant, also was mir natürlich, wir haben ja, als wir die Laufzeitanalyse gemacht haben, haben wir auch so ein bisschen abstrakt gesagt, das braucht jetzt eine Zeiteinheit und dann wird verglichen. Da haben wir es zumindest schon mal ein bisschen genauer angeschaut, aber immer noch sehr abstrakt gelassen. Also gucken wir uns zum Beispiel mal hier so eine Zuweisung an. Dem X wird sein Wert plus 3 zugewiesen. Was der Computer hat, das schreiben wir einfach so in eine Zeile und dann wird es ausgeführt. Wups. Und was aber intern passiert, was wir gar nicht sehen, ist natürlich, dass irgendwo aus der Speicherstelle für diese Variable der Wert geladen wird. Dann muss ich was ausführen, nämlich eine Addition einer weiteren Konstanten. Das heißt, da muss auch wieder was ausgeführt werden. Und dann wird das Ergebnis wieder zurückgeschrieben oder gespeichert in dieser Variablen. Das heißt, was hier so eine Zeile ist, machen wir so schnell dahin. Und was darunter passiert und wie das genau realisiert wird, das interessiert uns nicht. Dann haben wir natürlich noch so kompliziertere Sachen wie Bedingungen. Also wenn wir sagen, wenn das kleiner ist als das, dann macht das und wenn es nicht kleiner ist, dann macht das andere. Auch da machen wir uns meistens gar nicht so viele Gedanken drüber. Das ist relativ komplex. Ich muss ja die Werte laden, vergleichen und dann muss ich gucken, dann mache das. Dann muss ich ja an die Stelle springen, wo das beschrieben ist, was ich tun soll, wenn dann dies oder das gilt, beziehungsweise das tun soll, was gilt, wenn dem nicht so ist. Auch bei Schleifen ist das ähnlich komplex und auch bei Methoden, wenn ich eine Methode aufrufe, dann interessiert mich gar nicht, wo jetzt genau der Code dafür steht, sondern ich führe die einfach aus und da wird dann die Stelle einfach gesucht und das, was auch immer da steht, wird dann ausgeführt. Also auch die Kontrolle über das Programm ist abstrahiert. Ich habe einfach nur sowas wie eine if-else oder eine Schleife und so programmiere ich das, so implementiere ich das und wie das dann realisiert wird, das sehe ich nicht. Warum gibt es überhaupt so viele verschiedene Programmiersprachen? Das liegt natürlich daran, dass sie auf verschiedene Weise verwendet werden. Also manchmal muss ich nur so ganz kleine Skripte schreiben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Ihre Übungsblätter ausdrucke oder sowas, dann brauche ich ja nur so einen Einzeiler. Das mache ich dann ganz schnell in der Konsole. Oder wenn ich ein riesen Programmsystem schreiben will, dann brauche ich natürlich was mit so komplexen Szenarien besser umgehen kann und mir sehr viel mehr Möglichkeiten bietet. Hier zum Beispiel, das ist genau, läuft ähnlich konträr, also diese Skriptsprachen, die sind natürlich dann auch schön schnell und einfach zu verwenden und versus die Situation, dass ich diese ganzen Möglichkeiten, die ich halt jetzt nutzen muss, die muss ich natürlich in der Sprache auch haben. Dann kann es sein, dass ich ganz schnell sein muss oder ganz große Systeme anlegen muss, je nach Anwendungsgebiet. Also Sie werden schon, wenn Sie aus einem anderen Fachgebiet sind und hier sind, dann werden Sie schon sehen, dass bei Ihnen vielleicht eine ganz andere Sprache eher benutzt wird als jetzt in der Informatik. Auch schon in der Informatik, wenn Sie in die verschiedenen AGs gehen, also in die verschiedenen Arbeitsgemeinschaften, die Gruppen, dann werden Sie auch sehen, dass die einen mehr die Sprache benutzen und die anderen mehr die Sprache benutzen, beziehungsweise auch in den Vorlesungen, wenn Sie den entsprechenden Prof haben, dann werden Sie sehen, dass für das und das eben die eine Sprache geeigneter ist als für anderes. Genau, also wie die entstanden sind, kommt natürlich auch dann daher, wie sie benutzt wurden. Also wenn man jetzt, gucken wir gleich, das von Neumann-Modell hat, sehr konkret an diesem Maschinenmodell arbeitet, dann hätte man eine sehr imperative Sprache, dann werden wir funktionale Programmierung kennenlernen, das werden wir Sie noch zur Genüge im zweiten Semester haben, also aus den klassischen Funktionen aus der Mathematik entstanden, die wirklich nichts anderes haben als diese Funktionen, also die Funktionen und deren Werte sind das, aus dem dieses ganze System aufgebaut ist und wir werden auch noch Prolog kennenlernen, ein Beispiel aus Prolog und logische Programmierung darüber kennenlernen. Und das ist einfach ein ganz anderes Konzept, das ist am Anfang auch relativ ungewohnt. So, das, was am natürlichsten verständlich ist für die meisten, also es soll ja Mathematiker geben, die mögen die funktionale Programmierung lieber, aber im Einstieg ist so eigentlich die imperative Programmierung das Einfachere. Das ist auch das, was Sie als erstes kennenlernen. Also imperative Programmierung orientiert sich an diesem sehr abstrakten relativ abstrakten von Neumann-Modell. Das heißt, man hat hier so einen Speicher und man hat eine Kontrolleinheit, die die Kontrolle über diese aufeinanderfolgenden Befehle hat. Und dann gibt es eine arithmetisch-logische Einheit, die die tatsächlichen Rechnungen macht. Und die kommunizieren natürlich dann ineinander, miteinander und greifen auf den Speicher zu und so weiter. Das heißt, diese Kontrolleinheit sagt schon, muss irgendwie so Befehle ausführen. Das heißt, die Sprache, die man dann hat, ist eine Sprache, die imperativ heißt, weil imperare lateinisch für befehlen und anweisen ist. Das heißt, das zentrale Konstrukt ist eine Anweisung. Tue das, addiere das. Wenn dem so ist, dann mach dies und so weiter. Führe diese Methode auf. Solche Sachen, schön untereinander geschrieben, das ist das, was Ihnen als am natürlichsten wahrscheinlich auch erscheint, wenn Sie programmieren. Sie haben dann da verschiedene, also der Kern imperativer Sprachen, der hat verschiedene Konstrukte, also man hat so Kontrollstrukturen, die den Befehlsfluss steuern, zum Beispiel irgendwelche Verzweigungen nach einer Bedingung, also if, else. Dann haben Sie Datenstrukturen, haben wir schon ganz viele kennengelernt mit ihren Zugriffsmethoden. Was man haben kann, ist, wenn man prozedural schon programmieren kann, ist, dass Sie eine Methode separat rausschreiben und die dann auch wieder aufrufen. Dann muss man nicht alles in einem Programm haben. Auch so war das nicht von vornherein. Also die Möglichkeit, Prozeduren zu schreiben und die wieder aufzurufen, die kam auch erst später. Genau, also der Kern imperativer Sprachen sind eben als ein Element diese atomaren Anweisungen und Ausdrücke. Ich habe jetzt mal vier aufgelistet: Zuweisungen, Operatoren, Vergleiche und Prozeduren, Funktionsaufrufe. Wie sieht es aus? Ich nehme immer ein paar Beispiele aus Pascal. Das war die erste Programmiersprache, die ich gelernt habe. Also Sie sehen hier eine Zuweisung und sehen auch gleich, dass es ein bisschen anders aussieht in Java. Wer sieht den Unterschied? Ich hoffe eigentlich alle. Wer sieht einen? Also da wird der Variablen Post der Wert 0 zugewiesen. Was ist daran anders, als wenn Sie es in Java machen? Ja? Genau, Doppelpunkt ist gleich. Das heißt, statt einfach ist gleich die Zuweisung zu machen, habe ich hier Doppelpunkt ist gleich. Wir sehen auch gleich, was passiert, wenn ein Java-Programmierer Pascal schreibt. Dann wird er nämlich nicht Zuweisungen machen, sondern eben, was wir gleich sehen. Operatoren, okay, also dieses Plus, das sieht gleich aus wie das Plus in Java. Hier wird eben der Wert von POS um 1 erhöht. Das heißt, POS wird seinen Wert plus 1 zugewiesen. Und jetzt sehen wir das, was die Java-Programmierer dann machen würden. Und zwar, wenn ich in Pascal einfach nur ein Gleichheitszeichen benutze, dann kriege ich einen Ausdruck vom Wert Boolean. Das heißt, hier wird überprüft, ob POS gleich n ist und wenn dem so ist, dann wird true ausgegeben und ansonsten false. Ja, also das ist in Pascal ist dieses reine ist gleich ein Vergleich. Gut, Prozeduren und Funktionsaufrufe, da habe ich entweder fertig reservierte, wie zum Beispiel write, oder ich habe irgendwo anders in einem Teil eine Prozedur geschrieben und kann die jetzt wieder aufrufen. Kontrollstrukturen, ein bisschen komplexer. Erstmal die erste Kontrollstruktur ist die Struktur des Programmes selbst. Also die Reihenfolge der Anweisungen selber, in welcher Reihenfolge die da sind, weil wenn Sie die ändern würden, dann wird ja was ganz anderes passieren unter Umständen. Das heißt, die erste Kontrollstruktur ist einfach nur die Tatsache, dass etwas hintereinander liegt, also eine Sequenz. Ich habe irgendwie Beginn und End und dann habe ich einen Status und den setze ich auf Searching und dann habe ich eine Position, die setze ich auf 0 und dann erhöhe ich die um 1 und dann Ende. Also es macht natürlich für sich jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn, aber wenn Sie das andersrum schreiben würden, dann wäre das natürlich schwierig, zum Beispiel wenn die Post nicht initialisiert ist und Sie wollen einen 1 höheren Wert geben, dann könnte da gleich mal Chaos ausbrechen. Gut. Also allein die sequentielle Ausführung ist schon für sich eine gewisse Kontrollstruktur. Dann haben Sie natürlich auch in Pascal oder in Java und so weiter Bedingungen, bedingte Verzweigungen, also Bedingungen und Verzweigungen. Hier ist if-else, also wenn meine Variable gesucht dem Wert entspricht, der in D an der Position POS steht, dann setze meinen Status auf found und so weiter. Und wenn dem nicht so ist, dann überprüfe ich, ob POS vielleicht gleich N ist und setze es auf end of data. Ja, also da haben wir einen if else und in dem else noch einen if drin. Was es natürlich auch gibt, sind Schleifen. Die sehen ein bisschen einfacher aus, finde ich jetzt, als in Java. Also für i gleich 1 bis n tue eben dieses, überprüfe, ob mein gesuchter Wert dem Wert an der Stelle i in meinem Datenarray entspricht. Und wenn dem so ist, dann setze meinen Status auf found. Das ist auch wieder ein String. Gut, Sprünge. Ups, wir haben noch eine zweite Variante von Schleifen. Natürlich repeat until, also so eine tue das, bis das und das gilt. Also eine do-while-Schleife. Ich habe hier zum Beispiel, wird mein Positionswert erhöht. Wenn ich die Variable gefunden habe, wird nichts gemacht, also wird auf found gesetzt. Wenn dem nicht so ist, dann überprüfe ich, ob ich vielleicht am Ende bin und so weiter. Und zwar so lange, bis mein Status, den ich in Searching gespeichert habe, meinem Status, den ich, also bis mein Status hier dem Searching entspricht. Also bis ich meinen, solange ich meinen Status noch auf Searching habe. Also wenn die beiden noch, Moment, was ist, steht denn hier ganz genau, Compare Text, solange die ungleich sind. Also das ist jetzt kein Vergleich von Search. Also das Problem ist, dass ich hier einen Text mit einem Text vergleichen muss und das ist natürlich nicht so einfach, denn da kann ich nicht gleich die Gleichheit überprüfen, sonst würde ich praktisch die gucken, ob die Variablen identisch sind. Das hatten wir, glaube ich, mal als kleines Beispiel in Java auch. Gut, Sprünge. Das ist jetzt was ganz Interessantes, das haben wir nämlich in Java nicht mehr, diese Go-To, das heißt, ich kann in Pascal zum Beispiel einem Abschnitt von einem Code ein Label geben und kann dann dahin zurückspringen. Das heißt, ich kann so ein bisschen hin und her springen in meinem Code, indem ich Go-To und ein Label angebe und dann an die Stelle dieses Labels zurückspringe. Also ich habe hier ein Label, was Search On heißt und was da passiert, beginnt hier und da wird dann jedes Mal eben die Position um 1 erhöht und so weiter. Ja? Das heißt, wenn ich mein Gesuchtes noch nicht gefunden habe, also wenn es noch ungleich ist, dann mache ich Search On und gehe wieder zurück und suche weiter. Hier kleiner Hinweis, das kann natürlich zu ganz schönem Gewusel führen und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das ins heutige Übungsblatt packe, da so eine kleine Geschichte dazu, oder ob die in so ein Beispielübungsblatt, was sich über Weihnachten mit einer Musterlösung angucken können, kommt. Da muss ich noch entscheiden, was jetzt in das Übungsblatt noch reinpasst und was nicht. Gut, jetzt haben wir mal diese ganzen Schnipsel, die ich Ihnen gezeigt habe, ein bisschen aneinandergefügt. Passt leider trotzdem nicht alles auf eine Seite. Also so würde so ein ganzes Pascal-Programm aussehen. Das heißt jetzt hier Test, benutzt so ein paar andere Pakete von Befehlen, die ich da reinlade und hat ein N, was 10 ist. Es hat ein Array mit Integern drin und so weiter. Und dann hat es hier eine Prozedur, die ich beschreibe, die Linsearch heißt. Und was die macht, ist am Anfang zu sagen, ich suche noch und setze eine Position auf 0 und wiederholt dann immer wieder, dass die Position erhöht wird, wenn mein gesuchter Wert dem Datenobjekt entspricht, dann setze ich meinen Status auf found, wenn nicht, dann gucke ich, ob ich vielleicht am Ende vom Array bin und wenn dem alles nicht so ist, das mache ich bis mein Status, also solange mein Status noch auf searching ist und dann lese ich ein, was, also lese ich ein, warte ich auf einen Befehl der Tastatur und dann habe ich hier noch eine Variable g und i und d, data, genau, und das Eigentliche beginnt dann hier, also die Prozedur ist jetzt praktisch hier zu Ende, dann beginnt mein, das, was ich eigentlich tun soll und innerhalb von dem, was ich tun soll, ist in einer Schleife, g, i, du, da wird initialisiert mit dem i, also der in einem Array bekommt jedes Fach seinen Index als Wert zugewiesen und dann suche ich nach g und jetzt kann ich das, was ich vorhin hier implementiert habe, kann ich jetzt aufrufen, also suche in meinem Datenfeld d nach g und dann wird jetzt praktisch erst aufgerufen, was da oben beschrieben wird in meiner Prozedur. Also erst ist die Prozedur beschrieben bis hier und dann tatsächlich beginnt das Programm hier. Gut. Was ist der Vorteil von imperativer Programmierung? In der Regel ist es leicht zu verstehen, weil so das dem entspricht, was wir uns vorstellen, wenn wir bestimmte Sachen tun sollen, dass uns irgendjemand sagt, wie wir was nacheinander ausführen sollen. Durch diese schrittweise Reihenfolge von diesen Ausführungen von diesen Anweisungen kann ich die nacheinander ausführen. So, was sind die Nachteile? Ich weiß nicht, inwiefern Sie schon über Seiteneffekte gesprochen haben im Programmierkurs. Also wenn ich einen globalen Zustand habe und ich rufe irgendwas aus, dann kann natürlich sein, dass da was geändert wird. Und unter Umständen ist mir das gar nicht so aufgefallen, als ich das implementiert habe. Das heißt, dann kann es sogar zu einem ungewollten Seiteneffekt kommen, dass ich jetzt irgendwas an dem Zustand geändert habe, über das ich gar nicht nachgedacht habe. Da gibt es andere Programmierparadigmen, zum Beispiel die funktionale Programmierung. Da kann das nicht passieren. Das wäre dagegen ein Vorteil. Was auch ein Problem ist, ist, wenn ich das Ganze zum Beispiel parallelisieren will, dann ist es relativ schwierig, als wenn ich das auf mehreren Prozessoren machen will, dann ist es nicht ganz so einfach. Also imperative Programme sind nicht so einfach zu parallelisieren, wie jetzt zum Beispiel andere. Funktional geht relativ einfach meistens. Hier noch ein paar andere Beispiele, wo Sie sehen, dass das nicht immer, also wir müssen jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Wichtig ist, dass Sie erkennen, dass es nicht immer so ganz einfach lesbar ist, was da getan werden muss. Also hier ist jetzt mal Fortran, 1957 von John Backhaus bei IBM entwickelt. Sie heißt Fortran wegen Formula Translation. Und die wird heute noch so ein bisschen eingesetzt in der Physik und der Chemie, habe ich mir sagen lassen. Es gibt nur ganz einfache Zählerschleifen. Und wenn Sie sich das so angucken, dann verstehen Sie vielleicht nicht immer so unbedingt. Also hier wird ein bisschen was ausgegeben, geschrieben, irgendwelche Sätze. Dann habe ich hier eine Summe, die auf 0 gesetzt wird und ein X, was auf 0 gesetzt wird. Und dann habe ich hier so ein Label, zu dem ich hier hinspringen kann. Und jetzt tue ich hier immer was. Hier wird was eingelesen, was eingegeben wird, also wird aufgerufen, dazu was einzugeben, das wird dann eingelesen. Also wenn man so ein bisschen sich reinwühlt, versteht man es schon, aber vielleicht nicht unbedingt so wie vorher das. Auch davon gibt es eine neuere Form, nämlich Fortran 9095. Das sieht schon so ein bisschen klarer aus, obwohl sich so wahnsinnig viel nicht geändert hat. Also zumindest in dem Code, den wir hier als Beispiel haben. Also hier sieht man wieder diese Schleife, die jetzt wirklich so eine Schleife ist. Hier haben wir wieder die Summe, die gebildet wird, plus den Wert. Sie geben eine Zahl ein, die wird eingelesen und so weiter. So ein bisschen strukturierter ist auch dieses Beispiel geworden. Das ist jetzt ein ganz nettes Beispiel, das ist nämlich Algol, also auch schon ziemlich alt, aus dem Jahr 1958. Und das kann man, finde ich, relativ gut lesen. Deshalb dürfen Sie jetzt alle die Augen wieder aufmachen. Wer kann mir denn sagen, was hier passiert? Wollen, können Sie da oben natürlich auch lesen, aber versuchen Sie mal zu interpretieren, was hier passiert, weil das ist jetzt schon sehr ähnlich zu dem, was wir kennen, einfach weil viele Sprachen auf Algol aufbauen. Also ich habe hier oben irgendwas, was n mal m ist, scheint also so eine Matrix zu sein. Und dann habe ich hier einen y, was erst auf 0 ist und dann habe ich ein i, was auf k gesetzt wird. Upp, fehlt hier was? Nein, i und k sind beide 1 am Anfang. Genau. Also ich habe hier zwei Vorschleifen. Einmal gehe ich mit meinem P in Einserschritten von 1 bis n und dann mit meinem Q in Einserschritten von 1 bis m und gucke dann, was an der Stelle PQ steht. Was gucke ich da an? Wenn Sie sich so eine Matrix vorstellen. Bis jetzt hatten wir meistens Arrays, aber zumindest bei den Graphen haben wir auch schon mal Matrizen angesprochen. In der Schule hatten Sie es auch schon. Auf was greife ich dazu? Also wenn ich natürlich einen P in einem Einserschritt bis an eine bestimmte Stelle gelaufen bin und den Q innerhalb von diesem, dieser äußeren Schleife an eine bestimmte Stelle gelaufen bin, dann lese ich natürlich den Wert in dieser Matrix an dieser Stelle, also in dieser Spalte und in dieser Zeile, also in dieser Zeile und in dieser Spalte aus. Und ich vergleiche hier, ob der Wert größer ist als mein Y. Und wenn dem so ist, dann tue ich das hier, ich weise dem y das hier zu. Ja? Und dann weise ich meinem i das zu und meinem k das zu. Und dann bin ich hier fertig und dann gehe ich wieder da hoch in diese Schleifen rein. Das heißt, mit was update ich immer mein aktuelles y? Also wann wird überhaupt das y verändert? Genau. Und was suche ich dann also in diesem Ding? Genau, den größten Absolutwert eines Eintrages in einer Matrix. Also eigentlich gar nicht schwer. Sie haben hier die Schleifen, die über die Zeilen und über die Spalten laufen und vergleichen den Wert, der an dieser Zeile in dieser Zeile an dieser Spalte steht, mit dem tatsächlichen Y. Und wenn Sie da was Größeres gefunden haben, dann weisen Sie das dem Y zu. Das heißt, Sie machen ein Update auf dem Y und dann machen Sie weiter. Und in diesem I und diesem K speichere ich dann die Position ab, um nicht nur zu wissen, was der größte Wert war, sondern auch, wo er stand in der Matrix. Gut, fand ich eigentlich relativ einfach zu lesen, aber kann natürlich sein, dass auch selbst wenn das jetzt in der Programmiersprache, die Sie lernen, darstellen, dass es einen Moment braucht, bis Sie da drauf. Also noch ein bisschen was zur Geschichte von Pascal. Wir hatten ja schon diese Pascaline, also in dem Abschnitt Geschichte der Informatik, diese Maschine, die ein bisschen rechnen kann. Und nach diesem Entwickler von dieser Maschine, nach Blaise Pascal, nach diesem Mathematiker hat, also die Sprache ist nicht von Blaise Pascal entwickelt natürlich, sondern die ist entwickelt von Nikolaus Wirth und der hat sie eben aber nach Blaise Pascal benannt, sie dann Pascal genannt. Sie sehen, dass also die Ähnlichkeit, wenn Sie vorhin die Beispiele noch im Kopf haben zu Pascal, sehen Sie die Ähnlichkeit, also es ist eine Weiterentwicklung von Algol 60, ist dem natürlich dann sehr, sehr ähnlich. Der Aufbau ist relativ einfach. Was es noch nicht hat, ist Objektorientierung. Da werden wir noch kommen. Also schnelle Übersetzung, schnelle Programme, Weiterentwicklung von Algol. Das ist so das, was Sie zu Pascal wissen sollten. Und was ganz sinnvoll wäre, also dass Nikolaus Wirth sie entwickelt hat, das ist so ein bisschen Allgemeinbildung in der Informatik. So, kommen wir zu einem weiteren Beispiel einer imperativen Sprache, sehr, sehr prominent natürlich auch, nämlich C, bisschen jünger, aus dem Jahr 1972 von Dennis Ritchie, von dem ist auch die Weiterentwicklung, da gibt es auch ein ganz bekanntes Buch von, zum Einsatz in Betriebssystemen. Das heißt, das musste was sein, was sehr, sehr maschinennah ist. Also ich muss etwas haben, was ich sehr, sehr nah an der Maschine arbeiten lassen kann. Deshalb werden Sie das auch in Betriebssystemen und Programmierung benutzen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass Sie da C programmieren müssen. Relativ einfacher Übersetzer, maschinennah effizient, habe ich schon gesagt. Auch das Laufzeitsystem sollte nicht zu groß sein, weil Sie sind ja schon im Betriebssystem, da sollte jetzt nicht so ein riesen Laufzeitsystem nebenher laufen müssen. Es sollte portabel sein, also nicht nur auf einer Maschine ausführbar sein, sondern auch auf andere übertragbar und so weiter. Der Syntax ist sehr, sehr ähnlich zu Java. Das hat natürlich die Objektorientierung nicht, aber wenn Sie Java können, dann können Sie C auf jeden Fall lesen. Und genau, man hat auch noch so Zeiger, mit denen man auch rechnen kann. Das ist ein kleiner Unterschied. Eben diese Erweiterung haben wir angesprochen und standardisiert ist es natürlich auch. Ein kleines Beispiel aus C habe ich auch mitgebracht, aber da müssen Sie mir jetzt sagen können, was das macht. Ich bleibe jetzt hier so lange stehen, bis es mir jemand sagt, weil das ist so einfach und so nah an Java. Und steht sogar ein Kommentar drin. Jetzt hier in der konkreten, genau. Also hier ist jetzt sogar dem X, Y und Z, was es aufsummiert, sind diese Werte zugewiesen. Das heißt, ich habe X gleich 1, Y gleich 2 und Z gleich 4. Das heißt, es gibt am Ende was aus. Also was wird dann da gedruckt werden? Eben dieser String Summe ist gleich, das ist der Platzhalter für die Variable, die da hinten genannt wird. Und dann, das ist ein Zeilenumbruch. Und was wird es da ausgeben für eine Zahl? 7. Genau. Also es wird nichts anderes gemacht, als dieses X und das Y und das Z aufsummiert werden. Das Summ ist hier beschrieben, das wird also das, was dann an dieses Summ übergeben wird. Und in dieser Print Formatted, also das kann dann sogar ausdrucken mit Zeilenumbrüchen und so weiter, da wird das hier als Variable praktisch gegeben und das ist hier die Referenz darauf. Und dann wird einfach Summe gleich 7 Zeilenumbruch geschrieben, nichts anderes. Gut, kleines Beispiel in C. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber ich bin mir ganz sicher, dass der Fuchs, Objektorientierung haben Sie schon angefangen, ne? Gut, wunderbar. Also Objektorientierung, es kann durchaus sein, dass sich die Folien jetzt so ein bisschen wiederholen, weil also meine Vorlesung baut ja ganz ursprünglich auf einer Vorlesung von einem Kollegen von mir, die so bis 2012 von ihm gehalten wurde und der hatte damals auch den Programmierkurs gemacht. Das heißt, sowohl der Programmierkurs als auch meine Vorlesung bauen darauf auf und dieser Teil, den haben wir, glaube ich, beide so ein bisschen übernommen. Also wenn es für Sie Wiederholung ist, ist es umso besser, dann verstehen Sie es noch besser. Gut, also objektorientierte Programmierung, also wie kam es überhaupt dazu? Sie haben ja jetzt gesehen, imperative Programmierung hat schon wahnsinnig viele Möglichkeiten geboten, um das Ganze kompakter zu machen, habe ich auch die Möglichkeit, irgendwas in Prozeduren schon mal zu implementieren und diese Prozeduren dann nur noch aufzurufen. Das ist natürlich schön convenient. Und was ich jetzt aber noch brauche oder was dann noch gebraucht wurde, ist noch mehr Struktur in dieser Sache. Das heißt, das kommt, ich rufe es mal aus, das kommt so aus der Zeit, als man immer mehr Varianten desselben Programms in verschiedenen Versionen hat zum Beispiel. Also wenn Sie sich das vorstellen wollen, muss es gar nicht unbedingt ein Objekt gewesen sein, sondern stellen Sie sich mal vor, Sie haben ganz, ganz viele ähnliche Sortieralgorithmen und dann brauchen Sie ja nicht immer alles neu programmieren, zum Beispiel die Ausgabe davon oder eine Visualisierung davon, sondern dann könnte man ja auch eine Klasse erzeugen, eine Klasse definieren und da das alles dann drin sammeln, diese verschiedenen Methoden, die da gebraucht werden. Das heißt, in den 70ern wurden die Programme sehr, sehr, sehr groß. Man hatte oft Varianten desselben und es war schwierig, das Ganze zu verwalten. Was dann entstand, war zum Beispiel Simula, nämlich 1964. Das war jetzt eine Sprache für Simulation im Schiffsbau. Und da hatte man dann tatsächlich schon so ein bisschen Objekte. Man hatte im Schiffsbau dann viele Varianten und Parameter von demselben Objekt. Deshalb kommt auch dieses Objektorientierung daher. Und die Programmvarianten waren relativ unüberschaubar. Und dann war eben die Idee, sowas als Objekt einzuführen, die Zustände haben. Und diese Zustände repräsentieren dann halt eben diese verschiedenen Eigenheiten dieses Objektes und die können über Nachrichten miteinander kommunizieren. Das ist ja auch das, was Sie dann kennengelernt haben, was auch noch ein ganz, ganz wichtiger Teil der Objektorientierung ist, was oft so ein bisschen bei der Einführung hinten runterfällt, sind diese Tatsache, dass ich vererben kann, also dass bestimmte Methoden von einer höheren Klasse vererbt werden können, ableiten und so weiter. Also das kam dann noch dazu, zu diesen Objekten. Was ist ein Objekt? Ein Objekt kann alles sein, das werden Sie jetzt wahrscheinlich so ähnlich gehört haben, also ein Haus mit einem Schornstein und einer Tür und einem Dach oder ein Auto, was eine bestimmte Farbe hat und eine Anzahl von Rädern und Türen und so weiter, eine Uhr, die eine bestimmte Zeit anzeigt, ein Computer, alles Mögliche, aber auch zum Beispiel sowas Abstraktes wie ein Sortieralgorithmus. Ja. Alles kann ein Objekt sein, die haben verschiedene Eigenschaften, also ein graues Haus mit einer Tür, ohne Fenster, aber kein Flachdach. Das heißt, man könnte jetzt ganz viele verschiedene Häuser, sind alles Häuser und haben aber verschiedene Varianten. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr für jedes Haus, was ein bisschen anders ist als ein anderes Haus, was Neues anlegen, sondern man hat so das Objekt und hat verschiedene Instanzen dieses Objekts. Die können auch einen Zustand haben, also blau-grün sein, gerade 150 Stundenkilometer fahren, 150 Stundenkilometer maximal fahren können, im Moment 30 km/h fahren, haben eine bestimmte Fahrgestellnummer und wie es dann tatsächlich aussieht, ist dann die Instanzierung davon. Das heißt, es gibt verschiedene Eigenschaften, die sind veränderlich, zum Beispiel könnte ich es umstreichen, ich könnte beschleunigen, die Uhrzeit, der Akkuladestand und dann gibt es aber verschiedene Eigenschaften, die sind, naja, fast unveränderbar, also dass die Fahrgestellnummer zum Beispiel sollte nicht unbedingt veränderbar sein. Die Anzahl der Zeiger in der Uhr, das wäre jetzt auch schwierig, wenn ich die ändern würde. Jetzt könnte man natürlich den Zustand ändern können, also die Uhrzeit von 12.30 Uhr eben oder auf 12.30 Uhr setzen, von 10 nach 10 auf 12.30 Uhr, dann hätte man jetzt den Zustand dieser Uhr geändert. Man könnte ihn anschalten, das Auto könnte man um 20 km/h beschleunigen und so weiter. Diese unterschiedlichen Aktionen, also man nennt das auch Nachrichten, man kann die Eigenschaften einfach setzen. Das ist manchmal gar nicht so empfehlenswert, weil dann kann man einfach darauf zugreifen. Oder man hat irgendeine Methode, die das Ganze setzt. Genau, die Nachrichten eben durch den Aufruf von solchen Methoden. Die Methoden oder Nachrichten können parametrisiert sein, also welches soll die neue Farbe sein, welches soll die neue Uhrzeit sein, welches soll die neue Geschwindigkeit sein oder unparametrisiert, also dass einfach ein Zustand geändert werden soll. Also es soll jetzt auf angeschaltet werden, es soll sofort auf null runtergeschaltet werden, dann muss ich dieser Methode keinen Parameter mitgeben, weil da kommt auf jeden Fall immer das Gleiche raus. Wenn ich das Auto stoppe, ist am Ende 0 km/h schnell. Dann gibt es Methoden, die Ergebnisse zurückliefern. Zum Beispiel kann ich mir die neue Geschwindigkeit nach dem Beschleunigen zurückgeben lassen. Ich kann gucken, ist der Computer auch tatsächlich an, nachdem ich ihn angeschaltet habe. Und ich kann mir den Batterieladestand aussehen lassen. Immer noch alles sehr abstrakt. Ein Objekt kann zusammengesetzt sein. Und jetzt kommen wir schon zu diesen etwas fortgeschrittenen Sachen aus der Objektorientierung. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die Uhr anschauen, dann haben wir ein Ziffernblatt. Ziffernblatt, einen Stundenzeiger, einen Minutenzeiger und einen Sekundenzeiger, die sind für sich auch irgendwie Objekte und zusammen geben sie dann halt eine Uhr. Jetzt gibt es verschiedene Arten von Komposition. Also Komposition müssten wir eigentlich gleich nochmal eine andere. Ah, ich weiß schon, das kommt ein bisschen später. Gut, also Klassen von Objekten, also Klassen sind Typen von Objekten. Die Klasse Auto mit den verschiedenen Objekten der verschiedenen Eigenschaften. Also das ist jetzt ein Auto, ein rotes, ein gelbes und ein blaues Auto. Je nachdem, welche Eigenschaften sie haben. Die Klasse Uhr kann auch verschiedene Eigenschaften haben. Da gibt es eben solche mit so Zeigern und Ziffernblättern, welche mit Zahlen dran oder eine digitale. Und von einer Klasse können eben diese Instanzen erzeugt werden, indem ich die Instanzvariablen setze und sage, zum Beispiel das Auto ist jetzt grün, die Geschwindigkeit sollte so und so sein und der Batterieladestand und so weiter. Das heißt, die Klasse in der Klasse selber wird definiert, was da für Variablen sind und noch keine Werte. Und die werden dann gegebenenfalls gefüllt mit den, wenn ich ein tatsächliches Objekt erzeuge, mit konkreten Werten, also was ist der Zustand, was ist die Uhrzeit, was ist die Farbe und so weiter. Das habe ich eigentlich, hätte ich das jetzt hier unten sagen sollen. In der Klasse kann es verschiedene Methoden geben, hatten wir vorhin schon, die eben diesen Zustand verändern können. Und die Klassen sind dann praktisch die Schablonen von dem Ganzen. Und je nachdem, wie ich es konkretisiere, erzeuge ich dann ein bestimmtes Objekt aus dieser Klasse. Jetzt kommt das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also hier ist so ein kleines Klassendiagramm nach UML. Hier oben ist der Klassenname. Das sind die Instanzvariablen und das sind die verschiedenen Methoden, die es in dieser Klasse gibt. Also hier haben wir Speed, MaxSpeed, Color und so weiter. Die Methode, die beschleunigt, die aber nichts zurückgibt. Dann die Methode, die nicht mal einen Parameter braucht, nämlich einen Notstopp auf 0 runtergesetzt und dann, dass mit der aktuelle Geschwindigkeit zurückgegeben wird. So, und von dieser Klasse sind das jetzt eben verschiedene, nämlich das Auto 1, das Auto 2 und das Auto 3, wo die verschiedenen Instanzvariablen eben mit konkreten Werten belegt sind und dann habe ich eben ein konkretes Objekt aus dieser Klasse. Wenn ich jetzt die Methode Accelerate aufrufe, dann würde jetzt mein Speed von 0 auf 50 gesetzt und so weiter. Und hier ist es tatsächlich die Methode, die den erhöht. Kann ich nicht einfach setzen oder habe ich nicht einfach gesetzt. Emergency Brake würde jetzt den Speed von 30 auf 0 runter reduzieren. Hier um 300 beschleunigen, geht aber nur bis insgesamt 250, da müsste ich jetzt bei der Methode Accelerate, müsste ich jetzt halt abgefangen sein, dass wenn ein Wert entsteht, der höher als die Höchstgeschwindigkeit ist, dass dann auf die Höchstgeschwindigkeit gesetzt wird und nicht auf den tatsächlichen Wert. Genau, Get Current Speed wäre dann die Rückgabe und so weiter. Also, der Zustand des Objektes lässt sich dann unter Umständen nur durch Methodenaufrufe verändern. Diese ändern den Zustand des Objekts, indem ich diese Methode rufe und dann diesen Zustand ändere, die Instanzvariablen ändere. Oft machen sie ein bisschen mehr, als die Instanzvariable nur zu setzen. Ein Beispiel dafür war jetzt das hier zum Beispiel. Da wird gleichzeitig noch überprüft, ob ich damit die Höchstgeschwindigkeit überschreiten würde. Das habe ich vorhin schon gesagt, gibt es auch noch. Und zwar gibt es zwei Arten von Kompositionen oder von Zusammengesetztheit von Objekten. Und zwar haben wir gesagt, Objekte können aus verschiedenen anderen Objekten zusammengesetzt sein. Und jetzt unterscheidet sich die Komposition oder die Aggregation danach, ob diese einzelnen Teile, aus denen das besteht, auch ohne das Gesamtobjekt existieren könnten. Also diese Teile-Ganz-Beziehung. Das Ganze kann nicht ohne das Teil existieren und das Ganze kann ohne das Teil existieren. Gucken wir jetzt mal hier als Beispiel für die Komposition, also aus dem das Ganze kann nicht ohne das Teil existieren, weil wenn Sie einen Computer haben und Sie haben kein CPU und kein Display, okay, das geht vielleicht mal schon, aber viel Sinn machen würde es auf jeden Fall nicht, keine Harddisk und so weiter, dann dann könnte der Computer nicht existieren. Ja? Also der braucht das hier oben alles. Dann haben Sie diese kleine Raute, die gefüllt ist, wenn Sie da so ein UML-Diagramm zeichnen, im Gegensatz zu der ungefüllten, die Aggregation, also das Auto und die Person und die Suitcases und Schuhe und Trousers kann auch einzeln existieren. Gut. Ein Beispiel einer objektorientierten Programmiersprache ist C++, aufbauend auf C. Und die erste Version ist aus dem Jahr 1983. Das ist natürlich ähnlich verbreitet wie Java, glaube ich. Und Sie lernen aber bei uns eben Java. Also C wird hier erweitert durch verschiedene Klassen, Überladung, das werden Sie auch noch im Programmierkurs haben oder hatten Sie vielleicht schon und so weiter. Es gibt auch einen ISO-Standard und genau, eine der meistverwendeten Programmiersprachen, vielleicht auch sogar öfter als Java, das müsste ich mal rausfinden. Sehr komplex, keine automatische Speicherverwaltung sind so die Nachteile. Ein kleines Beispiel von so einer Klasse in C++, also diese Vorlesung, die hat einen Titel und einen Dozenten und einen Raum und was ich machen kann, also das wäre jetzt private, also es könnte von außen nicht gesetzt werden und hier habe ich public, also das ist eine Methode, die jeder aufrufen könnte, zum Beispiel ein Student zu diesem Kurs hinzufügen und genau, dieses Get Successful Students sind, wenn es auf Null gesetzt wird. So, und wie ich es mir schon fast gedacht habe, haben wir jetzt genau eine Stunde rum und der Rest wird ungefähr auch noch mal eine Stunde dauern und weil es eben mehr Informationen als selber mitdenken ist und relativ zäh, würde ich sagen, wir machen die zweite Stunde einfach morgen und machen für heute Schluss. Gut, bis morgen.